Amen dazu. Bau dein Königreich. Gott baut sein Königreich. Ich glaube, es gibt so einige Dinge, da kann man ihn nicht von abhalten. Und sein Königreich bauen, da hat er immer Lust zu. Und da ist er ganz lustorientiert. Mirjane hat neulich eine tolle Predigt gehalten. Ich habe gedacht, da mache ich weiter. Wer war da? Okay, die anderen müssen sich die anhören, aber ich habe die Hoffnung, dass ihr trotzdem mitkommt. Es ging um Petrus. Und dieser Junge, der hat ja echt schicke Sachen erlebt. Was ich an ihm mag, ist, der war so herrlich authentisch und normal. Herzlich überfordert und irgendwie trotzdem herzlich dabei. Was ich an der Bibel mag, ist, dass die so ehrlich ist, dass die nicht Leute so glorifiziert und idealisiert. Die schreibt oft ganz einfach, simpel, so ist es. Aber da sind viele Dinge drin, da können wir von lernen. Und ich finde, da machen wir einfach weiter. Petrus war ja ein Mann, der mit Jesus gelebt hat. Der war ja einer von den Jüngern. Der hat ihn also ganz nah immer wieder erlebt und war dicht bei ihm dran. Das hat ihm manchmal aber auch den Schweiß in die Schuhe getrieben. Nämlich dann, wenn er in irgendeiner Weise selber aktiv werden sollte, wo er was probiert hat, das hat mal geklappt, das hat mal nicht geklappt. Und das, ich glaube nicht, dass er das alles so cool immer weggesteckt hat, sondern das hat ihm öfter richtig was gekostet, mit Jesus zu leben. Und zugleich war es etwas, was ihn aber auch total begeistert hat. Ich glaube, ich hätte auch Bock gehabt, mit ihm zusammen zu sein, jedenfalls bis zu einem bestimmten Moment, sagen wir mal so. Das mit dem Kreuz fand ich ziemlich schwierig. Aber diese Dinge zu erleben, Jesus mal in Natur zu erleben, ich glaube, da hätte ich echt Bock zu gehabt. Und was für Jesus spricht, ist, ich habe viel mit Drogenabhängigen in meinem Leben arbeiten dürfen und ich mag die wirklich gerne. Das sind tolle Leute. Und was mir aufgefallen ist bei Jesus, ist, dass die Junkies und die Sträuche der damaligen Welt, also die echt diejenigen, die was auf dem Kerbholz hatten, die waren gern mit ihm zusammen. Und wenn ich eins gelernt habe bei Junkies und bei allen, die was auf dem Kerbholz haben, das sind auf ihre Art und Weise, sicherlich auf ihre Art und Weise, ehrliche Naturen. Doch wirklich, die haben was Ehrliches. Das ist nur ein bisschen anders geartet. Man muss das System ein bisschen verstehen. Wenn man es aber verstanden hat, dann versteht man es. Und die reagieren, das alles, was so gekünstelt ist, da winken die ziemlich schnell ab. Aber alles das, was ehrlich ist und wo was Echtes drin ist, das zieht sie an. Und diese Leute, die waren gern mit Jesus zusammen. Die sind immer wieder gekommen. Wer Probleme hatte, waren die Religiösen. Die hatten reichlich Probleme mit ihm. Petrus war ein Mann, das war ein echter Draufgänger. Und der hatte Spaß am Reich Gottes. Der hatte Eifer. Das ist so ein altes Wort. Ich habe mal geguckt beim Thesaurus. Einsatz, Engagement, Hingabe, Hingebung, Schaffensfreude, Tatendrang, Lust, Begeisterung. So, jetzt muss ich irgendwie versuchen, dieses Ding hier in Gang zu bringen. Fällt mir gerade ein, wie immer das geht. Ah, Halleluja, ihr seid gut. Dann war Jesus weg. Und dann hieß es so, jetzt baut Gemeinde. Wenn ihr mal das Evangelium gelesen habt, steht da irgendwas drin darüber, wie man Gemeinde baut? Ja, nix. Gar nichts. Oder nicht viel, ein bisschen. Der arme Petrus. Jetzt hat er gerade so ein Problem hinter sich, dann kommt das nächste. Dieser Mann, der musste echt fähig werden, Probleme in aller Variante zu lösen. Der war immer herausgefordert. Ich glaube, über Langeweile hat dieser Mann nicht geklagt. So. Aber was dieser Mann hatte, jetzt hoffe ich, dass ich das hinkriege hier, das war diese Begeisterung. Und dann habe ich mal geguckt. Und in der Bibel wird oft, wenn über die Gemeinde geredet wurde, wird davon gesprochen, jetzt das Wort Eifer, Begeisterung, Schaffensfreude, Dransein. Da wird gesagt, wie gut, dass ihr das habt, dass ihr denselben Eifer habt, wie ihr den anderen gegeben habt. Also die haben danach geguckt, ist in eurem Herzen Begeisterung? Oder auch auf anderer Stelle, ich kenne ja eure Willigkeit, also Begeisterung wieder, welche ich den Mazedoniern gegeben habe und so weiter. Und der Eifer hat viele angesprochen. Das hat was Ansteckendes. Ich fand das Zeugnis total klasse. Und ich glaube, diese Leute, von denen du berichtet hast, die so Hoffnung haben und Begeisterung haben und etwas gefunden haben, ich glaube, das kann man in uns spüren. Menschen halten danach Ausschau. Das heißt ja, wir sind das Licht dieser Welt. oder wir sind die Bibel für die Menschen, die keine Bibel lesen. An uns können Menschen viel erkennen, wie Gott ist. Sollten sie. Das ist jedenfalls der Plan, der Ursprungsplan. Also Eifer, Begeisterung, setze da dein Wort rein, was für dich passt, ist etwas, was ins Reich Gottes gehört, was das Reich Gottes braucht, was die Gemeinde braucht. Jetzt gibt es da ein kleines Problem. Paulus war auch begeistert. Und da heißt es, obwohl er eifrig war, also richtig mit vollem Eifer dabei war, hat dieser Eifer dazu geführt, dass er die Gemeinde sogar verfolgt hat. Obwohl er im Gesetz untadelig war. Du hast letztes Mal jetzt so schön über dieses Gesetz und das andere geredet. Es gibt eben, der Eifer in sich ist was Schönes, aber der kann immer noch fehlgeleitet werden. Wir müssen auf unsere Begeisterung und all die Dinge, die wir haben, richtig aufpassen, in welche Richtung sie sich bewegen. Und Eifrigkeit ist noch nicht ein Zeichen dafür, dass ich geistlich bei Gott wirklich dran bin, in Anführungsstrichen. Also das ist noch nicht das Kennzeichen, aber es ist ein wichtiges Ding, was wir brauchen. Und in diesem Fall, Paulus war ein Mann, nach dem Gesetz hätte man ihm nicht irgendwas an die Karre fahren können. Der war perfekt. Perfekte Menschen haben was, das finde ich immer schrecklich, aber gut. Er war perfekt nach dem Gesetz, aber blind für das, was Gott eigentlich tun will. Und sein Eifer hat ihn in Perfektion gebracht, aber noch nicht in das hineingebracht, was Gott eigentlich für ihn hat. Denn dieser Eifer war nicht gepaart mit Einsicht und es hatte ganz viel mit ihm selber zu tun, seine eigene Gerechtigkeit. Also es ging viel um ihn. Er hatte ganz viel auf sich geguckt, auf seine Möglichkeiten. Und deshalb hat dieser Eifer ihn letztlich noch nicht weitergeholfen. Aber diese Begeisterung, diese Hoffnung, was immer es auch ist, ist etwas, was wir brauchen. Und ich glaube, Mr. Dunkel versucht alles, diesen Eifer auf verschiedenste Weise zu missbrauchen oder kaputt zu machen. Also entweder zu missbrauchen, indem wir es letztendlich in irgendeine Form versuchen zu gießen und Leute dann auch noch versuchen, in diese Form reinzukriegen oder irgendwas, was nicht weit hilft. Das nennt man dann Religion. Und damals war es so, nicht die Sünder, nicht die Junkies, nicht die Strolche haben Jesus ans Kreuz gebracht, sondern die Religiösen. Und Religion liebt Eifer, aber Religion liebt es, Eifer in Gesetzlichkeit reinzupacken. Das ist jetzt nochmal, über Religiosität könnte man nochmal eine ganze Stunde länger reden. Aber was ich glaube, ist, dass Eifer, Begeisterung fürs Reich Gottes ist etwas, was ich mir bewahren möchte. Und meine Erfahrung und meine Feststellung ist, dass das etwas ist, was Mr. Dunkel uns auch versucht zu klauen. Nicht umsonst sagt die Bibel an vielen Stellen, dass wir Überwinder sein sollen. Und ich glaube, dass diese Begeisterung für das Reich Gottes, egal in welcher Form sie mir geklaut werden soll, sei es jetzt, dass ich schlechte Erfahrungen mit Menschen mache, schlechte Erfahrungen mit Gemeinden, Dinge laufen schräg oder irgendwas. Ich glaube, die Dinge sind dafür da, weil sie mir etwas klauen sollen. Aber ich glaube, diese Hoffnung, die wir haben und diese Begeisterung über das Reich Gottes, über das, wer unser Gott ist, und ich glaube, letztendlich wird es sich irgendwann daran festmachen, was glaube ich, wer Jesus ist oder wer mein Gott ist und was das für mein Leben bedeutet. Das sind Dinge, wenn die verankert sind, das ist wie so ein Anker. Und das sind die Dinge, die ich brauche, um mir auch ein Stück Begeisterung für das Reich Gottes vielleicht sogar wiederzuholen. Vielleicht muss manch einer sich das richtig wiederholen. Die Bibel spricht von Überwinden. Die hier, die haben ja auch regelmäßig Haue gekriegt und was die alles gekriegt haben. Also es war ja nicht alles immer nur schön. Wenn man im Reich Gottes war, früher war es so, du wurdest verfolgt oder irgendwas. Petrus hat, Paulus, wer alles Haue gekriegt hat, eieieiei. Und doch konnte man ihnen da was nicht klauen. Und ich glaube, da an der Stelle, wo Mr. Dunkel uns vielleicht ein Stück Begeisterung geraubt hat fürs Reich Gottes, für das, was Gott durch uns tun will in dieser Gemeinde oder im Reich Gottes. Ich denke immer Reich Gottes. Es ist nicht nur diese Gemeinde. Das Reich Gottes ist größer als diese Gemeinde. Halleluja. okay, guck für dich, guck an dieser Stelle. Heiliger Geist, ich bete einfach, du hast so schön angefangen, wir beten, dass du weitermachst und zeig uns einfach an unserer Stelle, in meinem Leben. Gibt es Orte, wo mir Dinge geraubt wurden an Begeisterung für dein Reich, die du zurückgeben willst? Und das sind Dinge, die können nur von dir kommen, weil es ist eine Hoffnung, ein Wissen, das kommt nur von dir. Herr, wir beten, dass du unsere Herzen uns offenbarst, dass du zeigst, wo wir vielleicht Wege gegangen sind, wo wir Wege rausgenommen haben, wo du uns wieder reinholen willst, wo du etwas entzünden willst, was vielleicht kaputt getreten wurde oder ausgelöscht wurde. Wir beten einfach um Gnade, aber wir wollen es von dir. Wir wollen es nicht menschlich, sondern wir wollen es von dir. Okay, mach weiter. Was wir brauchen also einmal eine Ebene von Begeisterung in unserem Leben und über unseren Gott, wie auch immer das aussieht. Das wird bei jedem immer alles ein bisschen anders aussehen. Es wird zu mir passen. Die nächste Ebene ist die Ebene der Offenbarung. So, das ist jetzt ein längerer Text, den meisten bekannt. Ihr könnt ihn parallel lesen. Das ist die Stelle, als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war. Und dann berichten die, ja, die Leute, die erzählen echt die wildesten Dinge über dich. Der eine sagt, du bist Elia, also Toten wieder auferstanden. Du bist ein Prophet und was die alles über ihn erzählt haben. Die erzählen ihm einfach, die waren vielleicht sind so beim Abendessen am Plaudern oder was weiß ich. Und dann kommt ein Moment, wo Jesus sagt, sag mal, was denkst du eigentlich, wer ich bin? Ich kann mir die Jünger vorstellen, ich denke, oh, wieder so eine Frage. Was will er denn diesmal hören? Der stellt ja immer so komische Fragen. Ist das jetzt Fishing for Compliments? Muss ich ihm das irgendwie nett sagen? Oder soll ich mich auf eine Seite schlagen? Möchte er wieder Elia sein oder will er lieber der andere sein? Wen will er denn sein? Und oh, wer weiß, was die so gedacht haben. Braucht er mal wieder ein Kompliment? Was will er eigentlich? Und wie immer, unser Freund Petrus, ne? Der ist ja immer der Draufgänger. Jetzt kommt sein Draufgänger, hat wieder was Gutes. Das ist ja immer mal gut, mal schlecht. Ne? Schwäche und Stärke liegen ganz dicht zusammen. Das ist bei ihm wunderbar anzusehen. Und dann posaunt er raus und sagt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagt daraufhin, Junge, das hast du nicht von dir selbst. Ich kann erkennen, dass Gott in dein Herz geredet hat. Gott selber hat ihm etwas gezeigt. Das war geboren aus dem Himmel sozusagen, geboren aus dem Herzen Gottes und es ist bei ihm angekommen. Und er hat darauf reagiert, hat gesagt, jo, der bist du wirklich. Und dann sagt Jesus, dass ich kann erkennen, das ist nicht nur deine Seele, die hier reagiert, sondern dein Geist hat was begriffen. Und dann sagt er weiter, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Die katholische Kirche macht ja immer das Petrus Kephas, der Stein, was weiß ich, ne, also Papst und bla bla bla. Ich glaube ganz ehrlich, so nett sie sind, an der Stelle würde ich mit ihnen nicht übereinstimmen, weil der Grundstein ist Jesus. Und auf denen wird die Gemeinde gebaut und nicht auf Menschen. Ich glaube, alle, die hier im Raum sind, haben schon Erfahrungen mit Menschen gemacht und es ist gut, wenn die Gemeinde nicht auf Menschen gebaut ist. Hilft nicht so weit. Irgendwann kippt das Ding immer. Immer dann, wenn ich mich nur auf Menschen stelle, irgendwann kippt es. Weil dafür sind wir auch nicht da. Aber was Jesus sagt ist, Junge, du hast etwas erkannt im Geist, und du hast eine Antwort, was du sagst, wer Jesus für dich ist. Und darauf baue ich Gemeinde. Ich glaube, dass Jesus auf dieser Offenbarung, wer Jesus für mich ist, und auf dieses Bekenntnis, dass ich sage, und das ist Jesus für mich, darauf baut er Offenbarung, baut er Gemeinde. Und dann sagt er, wenn so eine Art der Offenbarung da ist, dann kann Mr. Dunkel es auch nicht überwinden. Wir brauchen diese Offenbarung, wer Jesus ist. Jetzt werden wir ja alle Christen sagen, ich bin wiedergeboren, jetzt weiß ich, wer Jesus ist. Ne? Alles klar. Wenn ich im therapeutischen Rahmen mit Menschen arbeite, dann gibt es immer eine Frage, die ich stelle. Und dann sage ich immer, okay, darf Gott eine Ressource in deinem Leben sein? Das ist jetzt fachlich ausgedrückt. Im Grunde, darf Gott jemand sein, den du zur Hilfe nimmst, wo du Unterstützung brauchst? Und was ich gelernt habe, ist, wenn man im therapeutischen Rahmen guckt, dann guckt man, wenn Leute ein Problem haben, wie lösen sie es? Und dann wird es interessant, weil die Art, wie wir es lösen, selbst wenn wir Christen sind, ist nicht immer nur so, wie Gott es lösen würde oder mit Gottes Hilfe, sondern oft machen wir es auf unsere ganz eigene Art, wie unsere Seele gelernt hat, damit umzugehen. Und die Sanfords sind so ganz alte Seelsorger, die haben mal gesagt, Heiligung ist die permanente Evangelisation unseres Herzens. Und ich glaube, dass unser Herz permanent eine Antwort braucht, wer Jesus in meinem jetzigen Problem ist. Und ich verspreche euch, Gott lässt uns an unsere Probleme rankommen, weil er möchte ja so gern unser Herz evangelisieren. Das nennt man dann Heiligung. Gott möchte, dass wir lernen, Jesus auf alle unsere Probleme tatsächlich eine Offenbarung zu kriegen, wer ist Jesus in dem Problem. Und je stärker diese Offenbarung in mein Herz wirklich hineinkommt, wer Jesus ist, umso stabiler werde ich. Und je mehr das in einer Gemeinde ist, umso stabiler wird eine Gemeinde. Deshalb brauchen wir das. Wir brauchen immer wieder eine Offenbarung, wer Jesus für mich ist. Das reicht nicht, dass ich mich nur einmal bekehrt habe. Wäre schön. Aber das ist nur der Anfang. Und die Menschen, die in Hoffnung scheinen und die Hoffnung sind für andere, die haben an dieser Stelle nämlich Antworten gefunden. Und ich bin ja beruflich viel in der Welt unterwegs und so. Und die Leute fragen ganz konkret, die sind ja nicht religiös. Die gucken, was hast du und klappt das? Und bist du nett? Da gucken sie auch noch drauf. Und darauf brauchen sie Antworten. Und wenn sie dann mitkriegen, wie ich das mit Jesus löse, das muss ich ihnen gar nicht erklären, das brauche ich nur vorleben, dann gucken sie, ob es klappt. Wir sind tatsächlich das Buch, wir sind das Bibel für die Menschen draußen. Und die sind da sehr ehrlich. Und wenn sie sehen, das klappt nicht, dann sagen sie, ach nö. Also wir brauchen, dass Jesus uns begegnet. Wir brauchen es wirklich und ich brauche es. Und ich brauche es in meinen Problemen. Etwas anderes, was ich immer wieder mache, ist, dass ich versuche zu gucken, wenn ich mit Menschen im Gespräch bin, was ist eigentlich das, was Gott gerade mit den Menschen übt? Was ist eigentlich das Thema, was er gerade für die Leute hat? Was ist der nächste Schritt? Okay, guck für dich. Heiliger Geist, wir beten jetzt, dass du jedem von uns und jeder von uns einfach jetzt in dieser Situation zeigst, wo sind unsere Probleme und Herausforderungen? Und was ist eigentlich unser nächster Schritt, wie du dich uns vorstellen willst? Herr, wir wünschen uns, dass wir an ganz vielen Stellen eine Idee haben, wer du Jesus bist, für uns, ganz konkret. Und wir brauchen da so deine Hilfe. Wir brauchen das. Was Jesus dann macht, interessanterweise hat Petrus diese Offenbarung, bevor Pfingsten ist. Du musst nicht im Geist getauft sein, um diese Offenbarung zu haben. Die kann ich als Nichtchrist, als Mensch, der noch keine Ahnung von Gott hat, kann ich an diese Offenbarung rankommen. Die steht für alle frei. Was Jesus dann macht, als Petrus diese Offenbarung hat und sagt, du bist Christus, dann kommt eine Retourkutsche und Jesus sagt, und du bist Kephas, Petrus. Also er fängt an, über seine Identität mit ihm zu reden. Er sagt ihm, was seine Identität ist im Reich Gottes. Interessanterweise, ich liebe ja das Thema Berufung. Was er ihm nicht sagt, ist, was sein nächster Schritt in der Berufung oder so ist. Ne? Das sind ja immer die Dinge, die wir gern wissen wollen. Was soll ich eigentlich machen, wie soll ich es machen und wo soll ich es machen und überhaupt und so. Er redet ein bisschen allgemein, finde ich, aber immerhin. Aber er fängt an, mit ihm über seine Identität zu reden. Und Identität kriegen wir einmal über unsere ganze Familie. Also wer sind meine Eltern, wer sind meine Großeltern und irgend sowas. Und wie sind die? Darüber entsteht ganz viel Identität. Das merkt man immer dann, wenn man mit adoptierten Menschen arbeitet, die nicht wissen, wer ihr Vater ist. Da fehlt echt was. Da fehlt total was. Und ich glaube, im Gleichen ist es im Geistlichen. Wir müssen eine Wahrnehmung haben, von wo kommen wir eigentlich im Geistlichen? Wer ist eigentlich Gott für uns? Wie kriege ich denn da meine Identität? Jesus fängt an und sagt, du bist ein Fels. Auf den baue ich, die Offenbarung, die du hast, fange ich an, meine Gemeinde zu bauen. Er weiß noch nicht, wie es weitergeht. Wie um Himmels Willen baut man Gemeinde? Denn dann macht sich ja Jesus aus seiner Sicht ein bisschen aus dem Staub und lässt ihn da ein bisschen allein. Jesus hat ihm noch ein Ding beigebracht. Also er hat sich aus dem Staub gemacht, also er war weg. Und plötzlich waren die Jünger herausgefordert, Gemeinde zu bauen. Wie baut man Gemeinde? Wo steht das in der Bibel? Jesus hat ja ein ganz interessantes Leiterschaftstraining gehabt. Sein Leiterschaftstraining bestand daraus, dass er sich Leute gesucht haben, die sich für ihn entschieden haben, also die wollten. Und dann hat er mit ihnen zusammengelebt. Also sie haben Herzensbeziehung gehabt. Und dann hat er angefangen, ihnen zu zeigen, wie er mit dem Vater lebt, wie man betet, wie er Wunder macht. Er hat es ihnen vorgemacht, dann hat er gesagt, jetzt macht ihr es. Juhu, mal geklappt, mal nicht. Er hat ihnen ein bisschen was über Werte erzählt im Reich Gottes, über Glaube. Er hat sie eigentlich ganz praktisch in seine Beziehung mit dem Vater hineingenommen. Und das Herz mit ihnen geteilt. Gegessen, getrunken, geschlafen, was auch immer. Einfach gelebt. Sie haben ihn kennengelernt, wie er ist. Als ich in Amerika war, da habe ich ja Bibelschule gemacht, da habe ich dann solche Schulungen mitgemacht, wie baut man Gemeinde? Da gab es ganze Seminare, ganze Konferenzen, nur wie baut man eine tolle Gemeinde? Und da wurde Punkt A, bla bla, wo man hier irgendwas hinstellt, wo man alles Schilder hinstellen kann. Ihr wisst gar nicht, wo man überall Schilder hinstellen kann. Und was man alles machen kann, um eine gute Gemeinde zu bauen. Wie man Leute in Empfang nimmt und bla bla bla. Da gibt es ja ganz viele tolle Ideen dazu. Ich finde mal interessant, wenn man Leiterschaftstraining heute anguckt und wie Jesus Leiterschaftstraining gemacht hat. Bei uns ist Leiterschaftstraining, du musst im Grunde gut auswendig kennen und Seminare überleben. Das ist eine Art Leiterschaftstraining. Die Leute, die gut Klausuren schreiben können oder so ähnlich, die haben dann irgendwelche Namen und Titel oder sowas ähnliches. Bei Jesus ging es immer darum, dass sie mit ihm gelebt haben und dass sie mit ihm geübt haben. Und so sah sein Leiterschaftstraining aus. Wäre eigentlich was reaktionär Neues oder auch nicht? Obwohl ich nicht glaube, dass das andere ganz falsch ist. Davon noch mal abgesehen. Aber Jesus hat ihnen auch gezeigt und hat gesagt, das, was ich den Vater tun sehe, das mache ich. So, das ist eigentlich das Programm. Ganz einfach. Ganz einfach. Also sie brauchten eine Offenbarung, wer ist Jesus und was tut der Vater? Das war das, was sie brauchten als Gemeinde. Und das ist egal, ob ich in Leitung bin oder ob ich normales Gemeindemitglied, welche Rolle auch immer ich habe. Es sind immer die gleichen Fragen. Ich muss eine Antwort für mich haben, wer ist Jesus in den Problemen und was tut der Vater in diesem Problem? Was hat Gott eigentlich als nächstes vor? Ja, und dann ging es los. Und das Interessante ist, sie hatten ja mit Jesus ganz viel geübt. Und dann haben sie einfach das, das kann man sich sehr schön angucken, das, was sie bei Jesus geübt haben, haben sie einfach weitergemacht. Ganz simpel. Die haben einfach, wie Heilung geht und was weiß ich was, sie haben einfach das, was sie schon gelernt haben, einfach weitergemacht. Ich glaube, das gilt auch für uns. Ich glaube, dass wir fangen ja alle nicht von vorne an. Also wir sind sicherlich unterschiedlich geistlich reif und gewachsen und sowas ähnliches. Aber ich glaube, dass wir zumindest erstmal anfangen können, das, was Gott uns gezeigt hat in unserem Leben, treu zu sein und das weiterzumachen und zu gucken, Gott, wie willst du das jetzt weiter kultivieren? Bei denen war es so mit Zeichen und Wundern. Ich hoffe ja immer noch, dass das in Deutschland auch mal wieder mehr wird. Es gibt Länder, in denen, da gibt es Leiterschaftstagungen, da darfst du nur Ältester werden, wenn du mindestens einen Toten auferweckt hast. Faszinierend, was es da alles gibt. Da sind wir, glaube ich, im Augenblick noch nicht. Kann aber kommen. Und ich ehrlich gesagt, ich gebe die Hoffnung auch nicht auf. In anderen Ländern in der Welt passieren wirklich andere Dinge. Als ich in der Bibelschule war, wir haben da mal so ausgetauscht, was es eigentlich so an übernatürlichen Erfahrungen gibt und so. Das war faszinierend. Also wer alles schon die hörbare Stimme Gottes gehört hat und was die alles schon erlebt haben, das war für mich damals sehr glaubensaufbauend. Weil wenn man von Deutschland kommt oder hier diesen ganzen Kulturkreis, das kann manchmal geistlich ein bisschen ablöschend sein. Es gibt wirklich mehr. Und ehrlich gesagt, aber ich habe auch hier schon mehr gesehen. Auch hier gibt es noch mehr in Deutschland. Ich habe da schon Sachen gesehen, die wirklich schön waren und die echt waren, glaube ich. Also, sie brauchten Glaube in Aktion. Ich glaube, das Glaube immer wieder, wenn ich eins gelernt habe bei Gott und bei allen Dingen, wo ich Gott erlebt habe, das hatte immer ganz viel damit zu tun, ob Menschen gewagt haben, im Glaube aktiv zu werden, Glaube zu investieren. Reich Gottes funktioniert nicht ohne Glaube. Wenn ich nicht in Situationen komme, die mich überfordern, wo ich denke, jetzt habe ich wirklich keine Idee, wie es weitergeht, dann bin ich noch im Sicherheitsbereich. Aber wisst ihr, wie man Glaube buchstabiert? Die mich kennen, die wissen das schon. R-I-S-I-K-O. So buchstabiert man Glaube. Gott bringt uns immer wieder in Situationen, wo er sagt, okay, wagst du, gehst du aufs Wasser, wie Petrus, oder nicht? Bleibst du im Boot? Und wir müssen lernen, mit Gott zusammen zu agieren und mit ihm zusammen zu gucken, okay, wann soll ich aussteigen? Also in dem Fall hatte Jesus gesagt, steig aus. Das ist natürlich auch immer noch was man dazu sagen muss. Nicht immer nur aufs Wasser gehen. Das kann auch sein, dass du reinplumpst, weil Jesus nicht gesagt hat, steig aufs Wasser. Es lohnt sich, erst zu hören, ob Jesus sagt, steig aufs Wasser. Aber dann lohnt es sich auch mal, aufs Wasser zu gehen. Das gehört zusammen. Da gibt es viel zu üben. Ich glaube, da gibt es ganz viel zu üben. Aber Glaube in Aktion ist etwas, was das Reich Gottes braucht. Ich habe, wenn ich Dinge erlebt habe, die im Geistlichen mehr ins Übernatürliche gehen, ging es nie ohne Glaube. Und wenn man leitet oder irgendwas, ich gucke immer, ist Glaube in Aktion. Und solange kein Glaube in Aktion ist, mache ich nichts weiter. Ich warte, bis Glaube da ist. Und ich tue alles, um Glaube in Aktion zu bringen. Weil wenn das kommt, dann fängt es an, was zu passieren. Jesus hat immer gefragt, wo ist euer Glaube? Ohne dem, und das gilt schon für sonntagsmorgens. Man kann innerlich umschalten auf Glaube oder auf wie schon immer oder irgend sowas. Also ich kann mein Herz wirklich vorbereiten und kann sagen, Gott, ich möchte das, was du heute hast, ich möchte da rein und gucken. Und das hat immer was mit Risiko auch zu tun. Also das, so Listen wären ja toll, ne? Wenn man so, wir lieben das ja, irgendwelche Listen auch abzuhaken, mach das, 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 zack, zack, zack und dann kommt Gott. Das haben wir ja auch oft, wenn in Gemeinden Erweckung war oder so ähnlich, dann sind die ja dann mal losgegangen und haben gesagt, macht es einfach genau wie wir, dann kommt Erweckung. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Sondern jede Gemeinde, jeder Einzelne muss seinen eigenen Weg finden, wie Gott zu uns redet, was wir tun sollen. Aber es muss Glaube, unser Herz muss reagieren. Und es wird immer etwas mit Glauben zu tun haben. Es wird immer etwas damit zu tun haben, dass unser Herz auf die Offenbarung von Jesus reagiert und sagt, jawohl, wir wollen das. Und wir wagen uns immer in Bereiche, die etwas mit Risiko zu tun haben. Das nächste, was sie hatten, war Gemeinschaft. Das war mal in dem Bibelvers davor. Warte, ich glaube, das geht, ne? Ja. Sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Ich glaube, dass auf Beziehung liegt wirklich, Gott liebt Beziehungen. Gott ist sehr beziehungsorientiert. Beziehung hat viel mit Heilung zu tun, hat mit Gesundheit zu tun. Die Bibel spricht davon, dass wir ein Leib sind. Das heißt, wir können uns, wir wirken zusammen. Nicht jeder ist für sich allein. Das ist entgegen unserem Zeitgeist. Der spricht viel über Individualismus. Das fängt gerade an, wieder ein bisschen zu kippen. Aber ich glaube, dass gesunde Beziehung etwas ist, was Gott will. Und nebenbei so ein kleiner therapeutischer Schwank, immer da, wo Krise ist, da habe ich auch ein Problem. Also da hat das in der Regel entstehen Krisen da, wo ich schwierige Wege habe, Probleme zu lösen. Und wo Gott rein will, mit mir zusammen die Probleme anders zu lösen. Meistens kommt dann Krise. Und gesunde Beziehung, und da passiert so viel an Heilung auch in der Seele und im Geist. Und ich glaube, genau das versucht Mr. Dunkel uns zu klauen. Und da müssen wir drüber wachen. Und da kann man eher noch gucken, wie kann es mehr werden, wie kann Beziehung in gesunder Weise bei uns immer noch mehr werden. Also da ist immer mehr möglich. Als letztes Jahr verstorbener Prophet aus Amerika, ein Mann mit wirklich starker Offenbarungsgabe, der hatte mal ein Todeserlebnis und stand vor dem Tor vor Jesus. Und die einzige Frage, die Jesus ihm gestellt hat, war, hast du lieben gelernt? Hast du gelernt, andere zu lieben? Das war die wichtigste Frage, die Jesus an Menschen hatte. Und ich glaube, die Frage wird er auch uns stellen. Das glaube ich wirklich. Wenn ich die Bibel lese, es passt sehr mit dem, was ich in der Bibel lese, zusammen. Ich glaube, wenn wir gelernt haben, einfach von da, wo wir jetzt sind, einen Schritt weiter zu gehen, in der Liebe zu wachsen, sind wir auf guten Wege. Und dann wird sich manches auch von selber lösen. Ein Herz und eine Seele. Ja, und was wir noch brauchen, ist Leitung durch den Heiligen Geist. Jetzt komme ich lang, muss ich mal aufpassen. Wenn der Heilige Geist kommt, und jetzt reden wir über die Fülle des Heiligen Geistes, wenn Gott der Heilige Geist wirklich übernehmen kann, dann entsteht eine Ebene der Freimütigkeit, die man menschlich schon nicht mehr machen kann. Die hatten damals ja eine Menge Haue gekriegt, viele Schwierigkeiten. Aber der Heilige Geist wurde in den Menschen ein Motor, der sie zu mehr befähigte als vorher. Petrus hatte eine Offenbarung, wer Jesus ist. Die konnte er gut so vom Vater abgreifen. Aber dass ein Petrus, der vorher feige war, und ich will es jetzt nicht negativ, weil ich sage nicht, wie ich in solcher Situation bin, aber einfach, der nicht geschafft hat zu sagen, jawohl, ich gehöre zu dem Jesus, konnte sich später für Jesus kreuzigen lassen. Und das ist eine Kraft, eine Ressource, die Gott uns geben will, für die müssen wir uns öffnen und sagen, Gott, die möchte ich gerne haben. Aber ich glaube, dass Gott uns das geben will. Und das ist Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wie auch immer, oder du sagst einfach nur, Heiliger Geist, ich will mehr von dir, ich brauche mehr von dir. Und ich glaube, dass Gott das machen will, damit wir in Möglichkeiten hineinkommen, die sonst nicht möglich sind. Menschlich überhaupt nicht möglich. Wie immer es dann aussieht. Kleiner Schwank, der arme Petrus. Dann war er lange Leiter. Und dann hatte Gott eine Idee, dass nicht nur die Juden Christen werden könnten, sondern auch die Heiden. Aber das ging für Petrus gar nicht. Er war Leiter, er war nah an Jesus dran und sonst irgendwas. Aber das war ein Gedankengebäude, das konnte er noch nicht mal andeutungsweise denken, dass Menschen, die keine Juden sind, tatsächlich auch Christen werden könnten. Ich habe hier, wie mich länger kennen, wissen ja, dass ich auch hier über Prophetie gelehrt habe. Und dann kriegte Petrus eine Vision, schönes Offenbarungsebene schon. Also der hat dreimal etwas erlebt. Das war wirklich eine Situation, wo man sagen kann, war ich jetzt im Körper, war ich im Außenkörper, was passiert hier eigentlich? Aber irgendwie ist passiert was und ich merke, das hat ganz schön Kraft. Das war ja die Geschichte, als er dieses Tuch rauf und runter ging und Gott sagte immer, iss und so weiter. Und er sagt, das mache ich nicht. Und Gott sagt, was ich gereinigt habe, das nenn du nicht unrein. Also Petrus war in einer Situation, wo er eigentlich genau wusste, wie Reich Gottes geht, in seiner Meinung. Und Gott musste ganz schön was tun, um ihn da rauszuholen. Und ich lehre über Prophetie und ich würde sagen, oh, bau nicht dein Glauben, bau nicht deine Gemeinde auf irgendwelche Visionen oder irgend sowas ähnliches. Da bin ich sehr vorsichtig. Das wäre auch weise. Aber da hat es Gott genauso gemacht. Muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Und was aber war, Petrus war ein gereifter Mann und der hatte in der Zwischenzeit schon gelernt, mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten und zu gucken, bist du es wirklich und was heißt denn das jetzt? Weil die nächste Frage ist nach so einer Vision, was heißt denn das und was soll ich jetzt tun? Und dann passierte es ja, dass Gott das bestätigte noch auf andere Art und Weise und er merkte, okay, da ist wirklich was dran. Aber Petrus, selbst ein Mann, der also ganz viel wollte, brauchte immer wieder, dass Gott ihn aus festgefahrenen Gedanken rausgeholt hat. Ich glaube, wir brauchen das auch. Ich glaube, wir haben alle eine Idee, wie wir Reich Gottes bauen. Und wir haben schon alle Erfahrung und alle haben eine wunderschöne Kiste, in die wir Gott gepackt haben. Da nehme ich mich mit rein. Ich glaube, das ist sehr menschlich. Aber es kann sein, dass Gott es noch ganz anders machen will. Zum Segen für andere. Und ich glaube, wir brauchen es als Gemeinde, dass wir als Einzelne und als Gemeinde, dass wir immer wieder eine Offenheit haben, dass wir sagen, Gott, eigentlich hatte ich die Kiste so schön geschnürt und eigentlich weiß ich doch jetzt alles. Und doch kann es sein, dass Gott nochmal ganz anders denkt. Und ich glaube, dass Gott uns immer wieder lockt. Und er gibt wirklich alles, um Petrus da rauszukriegen. Also er nimmt schon Vision, er macht alles, er gibt ja echt alles. Man kann das dann lesen, Gott gibt echt volle Kraft voraus, damit tatsächlich ein Petrus damit leben kann, dass die Dinge ganz anders laufen, als er sich es vorstellen kann. Aber wir brauchen das. Ich glaube fast, ich mache hier an dieser Stelle schon bald Schluss. Jetzt hätte ich noch was für die Leiter, aber oder wollt ihr das noch? Ich mache jetzt noch einen kleinen Schwank zum Schluss. Das ist jetzt nicht nur Petrus allein. Nochmal, Petrus hatte gelernt, mit dem Heiligen Geist zu kooperieren. Der war gereift. Und das sollte man, wenn man mit Vision arbeitet, an der Stelle auch sein. Aber es kann sein, dass Gott versucht, manchmal zu unser Herz durchzukommen, wo wir denken, ich hab's doch alles und ich weiß doch alles. Es kann sein, dass Gott manchmal anders denkt. Kaum zu glauben, aber. So, und dann waren sie in der Herausforderung, wie kriegen wir denn das jetzt weiter hin? Die Jünger waren echt Leute mit einem dienenden Herzen, die haben allen gedient. Ne? Die haben die Witwen und wen sie alles versorgt haben. So. Die haben immer alles, was anfiel an Arbeit, haben sie einfach gemacht. Aber sie merkten irgendwann, das ging nicht mehr. Und sie mussten jetzt andere Leiter einsetzen, die nicht mehr nur mit ihnen zusammen, mit Jesus zusammen waren. Das war ein Wahnsinnsschritt für sie in der Entwicklung. Denn die Frage ist ja, wonach hältst du jetzt Ausschau? Was machst du denn da jetzt? Sie kamen schon selber kaum klar, jetzt mussten sie auch noch andere einsetzen. Und es war nicht leichter. Und dann haben sie nach Qualitäten für Leiter geguckt. Und was sie gesagt haben, ist, es müssen Leute von gutem Zeugnis sein. Sie haben Ausschau gehalten nach Menschen mit einer, heute würde man sagen, sozialen Kompetenz. Krisenbewährte Leute. Und die bewährt im Dienst waren. Keine Anfänger nebenbei. Und voll Heiligen Geistes. Also Menschen, die, wo man Gott in ihrem Leben spüren kann und wo Gott sich durch sie offenbart. Und Menschen mit Weisheit. Weisheit ist, ich glaube persönlich, dass Weisheit die Gabe ist, die wir am meisten brauchen. Auch insgesamt. Ich bete viel für Weisheit. Die Bibel sagt ja, wir sollen dafür beten. Ne? Deshalb mache ich das immer. Weil ich glaube wirklich, wir brauchen Weisheit, um auf die verschiedensten Situationen einzugehen. Und wenn wir für Gemeindeleitung beten, dann glaube ich, dass das Dinge sind, die auch am meisten bekämpft werden in der Gemeindeleitung, wo die Gemeinde echt unterstützend auch im Gebet sein kann. Und mindestens für Weisheit beten, also mindestens. Aber auch, dass Leute immer wieder erleben, dass sie selber voll Heiligen Geistes sind, die leiten und wo sie erleben, wie sie Erfahrung mit Gott machen können. Und in ihrer Seele lernen, mit Problemen klarzukommen. Jetzt machen wir Schluss. Ich bete noch zum Schluss und dann könnte Jennifer Lisa beenden, aber die ist entrückt. Ach du. Vater, wir brauchen so sehr, dass du uns beibringst, wie du dir Reich Gottes vorstellst. Wir haben so viele gute Ideen, aber wir brauchen, dass du uns an die Hand nimmst und dass du uns aus unseren Ecken rausholst, wo wir sind, und dass du uns dein Reich erklärst. Und es gibt noch so viel, was wir lernen sollen. Es gibt noch so viel zu entdecken und es gibt auch noch so viel im Reich Gottes. Herr, wir haben Sehnsucht, dass wir als Gemeinde mit dir zusammen den nächsten Schritt gehen, den du für uns hast. Wir beten, dass du uns das zeigst, dass du uns lehrst, aber dass du jeden Einzelnen, jeder Einzelnen wirklich mit an die Hand nimmst, an der Stelle, wo wir gerade mit dir stehen. Herr, wir möchten, dass wir eine Offenbarung haben, wer Jesus ist. Dass Menschen, die herkommen, eine Idee kriegen, wer Jesus ist. Weil sie ihn in uns sehen. Und auch in unserer Arbeitswelt. Herr, wir wünschen uns, dass wir von dir lernen. Und Heiliger Geist, dass wir lernen, mit dir zusammen zu kooperieren. Wie immer das aussieht. Herr, wir brauchen so sehr, dass du uns an die Hand nimmst. Aber du hast es mit einem Petrus geschafft. Herr, und da ist Hoffnung. Wenn ein Petrus der echte Haudegen ist, alter Fischer, Herr, dann ist Hoffnung für uns. Herr, wir sagen richtig, wir wollen das. Wir haben Sehnsucht danach. Und wir bitten um Gnade, dass wir die Schritte, die du für uns hast, dass wir sie gehen. Amen.